herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen beiden Stücken, in Anführungszeichen, heißen wir, Ulrich Muttfeld und ich, Sie willkommen zu diesem Klavierabend, einem Abend, der dem Unfertigen und Abgebrochenen gewidmet ist, also den Werken, die eigentlich noch gar keine sind, die deswegen auch eigentlich nicht aufführbar sind und kaum aufgeführt werden. Es ist also auch kein Zufall, dass wir Sie zu diesem Konzert in der Universität begrüßen dürfen, also an einem Ort, an dem auch das Ungewöhnliche und Unmögliche möglich sein muss, als einem Ort, an dem auch und gerade das Unfertige, Revidierbare, Hinterfragbare, Experimentelle seinen Platz hat. Und wer die Geschichte dieser Universität ein bisschen mitverfolgt hat, weiß, dass wir gewisse Erfahrungen mit dem Vorläufigen und Unabgeschlossenen haben. Ich begrüße Sie also aus gutem Grund hier an der Zeppelin-Universität. Mein Name ist Joachim Landkammer. Ich bin hier im Arztprogramm für die Musik zuständig und ich freue mich, dass wir mit Ulrich Muttfeld heute einen Pianisten hier haben, der sich auf diese abseits des üblichen Repertoires liegende technisch anspruchsvolle Programmidee so bereitwillig eingelassen hat. Mit den ersten beiden Stücken haben wir im Übrigen angeschlossen an die Programmidee des letzten Arztprogramm-Musikabends im April, der Musik von Frauen gewidmet war. Von der Komponistin Fanny Hensel, die auf den Tag genau heute vor 119 Jahren geboren wurde, konnten Sie damals Ihr Klaviertrio hören. Heute hingegen haben Sie zwei Fragmente aus den vielen im Nachlass von ihr gefundenen Skizzen gehört. WV Werkverzeichnis 427 steht in einem Album von 1846, ein Jahr vor ihrem Tod, mit 53 größtenteils unbekannten, nie veröffentlichten Musikstücken für Klavier und Klavierlieder. Das andere Stück stand in einem Album mit 52 größtenteils unbekannten, nie veröffentlichten Musikstücken. Und dieses Album wurde 1826 schon begonnen. Von beiden Werken ist nicht klar und wird nie zu erfahren sein, warum sie nicht fertig geworden sind und wie sie fertig ausgesehen hätten. Ihr Fragmentcharakter ist also einfach dem Leben, seinen Unwägbarkeiten und seiner Endlichkeit geschuldet, ist also kaum so intendiert und eher zufällig. Die Romantik hat ja hingegen das Fragmentarische als solches, also ohne Seitenblick auf irgendwas Fehlendes, auf ein verschwundenes, verloren gegangenes Ganzes, zum ästhetischen Ideal an sich gemacht. Diesem romantischen Ideal kommt der nächste Komponist schon näher, schon deswegen, weil es, wie Sie alle wissen, ein sogenanntes unvollendetes Werk von ihm in die Top Ten der Klassik-Hits aller Zeiten geschafft hat.
Franz Schuberts nur zweisätzige Symphonie in H-Moll von 1822 läuft eben, weil aus nur zwei Sätzen bestehen, unter dem Label unvollendet, weil die Konvention von richtig ordentlichen Symphoniekomponisten damals vier Sätze verlangte. Heute, wo man Kunst gerne in kleinen, gut verdaulichen Häppchen serviert bekommt, ist natürlich auch dieses unvollendete 22-Minuten-Werk immer noch viel zu lang. Da ist es gut, dass das Schubert-Fragment, das Sie jetzt hören werden, und das nur eines von vielen unvollendeten Werken ist, die Schubert hinterlassen hat, auch diese Zeitdauer noch weit unterbietet. Seine Klaviersonate Fis-Moll heißt nur so, besteht aber nur aus einem einzigen Satz und der ist eben nicht fertig komponiert. Zwei andere Sätze ebenfalls nicht fertig komponiert in passender Tonart finden sich zwar auch noch, sodass man von einer Fis-Moll-Sonate sprechen könnte, wenn es sie denn gäbe. Genauso wie man von Schuberts 21 Klaviersonaten sprechen könnte, wenn davon nicht nur 12 vollendet wären, sodass auch hier das Unvollendete fast Überhand über das fertig geschrieben hat, wie es bei einem Komponisten, der nur 31 Jahre alt geworden ist, ja fast zu erwarten ist. Adorno hier ganz auf romantische Linie hat daher sowieso von einem konstitutiv fragmentarischen Charakter der Musik Franz Schuberts gesprochen. Man könnte nun sich all diese ungeschriebenen, unvollendeten Sonaten anschauen, sich überlegen, wie unfertig sie sind, wo sie abbrechen und vielleicht auch warum. Man könnte dann etwa statt wie Alfred Brendel zu meinen, diese Fragmente seien zu ungestaltet im Vergleich mit den späteren, wie Gerhard Koch, aber auch gerade im Gegenteil sagen, er habe hier radikaler als später primär auf Klang und Bewegung gesetzt. Man könnte dieses ganze virtuelle Universum an nur im Möglichkeitsraum verbleibender Klaviermusik erforschen, kartieren, es nach Entwicklungstendenzen im Umgang mit der Klaviersonate als Form, das heißt in Auseinandersetzung mit Beethoven natürlich, untersuchen, die darin verborgenen Momente des Scheiterns und Lernens, des Stehenbleibens und Weitergehens herausarbeiten. Man könnte das Sphäre des Vollendeten, das schweigende, unruhige, aus vielen unausgezogenen Linien und offenen Fäden bestehende Gegenuniversum des Unvollendeten gegenüberstellen. All das könnte man machen, wenn es nicht schon jemand gemacht hätte. Nämlich die Pianistin und Musikologin Arabella Pare in ihrem vor zwei Jahren erschienenen Buch zu den fragmentarischen Klaviersonaten von Schubert. Dort könnten Sie all das genauer nachlesen. Über das jetzt zu hörende Stück Deutschverzeichnis 571 finden Sie da immerhin ganze 30 Seiten. Und nach all dem, was man tun könnte und was hätte tun können, nach all diesen Konjunktiven bleibt es nur ein einziger Indikativ, der aussagt, was wir wirklich tun können und was wir tun werden. Wir hören jetzt das unvollendete Klaviersonatenfragment, die 571 in Fis-Moll. Und warum der erste Teil nicht nur wiederholt wird, sondern wiederholt werden muss, das könnten Sie auch bei Frau Pare nachlesen. Thank you.
auch wenn man sich Schuberts halbfertige Klaviersonaten mit einer genuinen analytischen oder zum Werkverständnis beitragenden Intention ansehen kann, hat die Beschäftigung mit nachgelassenen Fragmenten doch oft etwas Indiskretes, Intimitätsverletzendes, ja fast etwas von Leichenflirterei. Da wird ans Tageslicht gebracht, was ein Komponist so für die Öffentlichkeit nicht gedacht hat, was er so nie aus den Händen und preisgegeben hätte. Dies publik zu machen, mag besonders dann etwas frech Übergriffiges haben, wenn die Hinterlassenschaften ausdrücklich nicht für niemanden, sondern für eine dem Komponisten nahestehende andere Person gedacht war. Wir haben daher in der Vorbereitung davon Abstand genommen, Musik aus einem, gleichwohl für alle öffentlich vorliegenden, heute vorliegenden, Konvolut von Aufzeichnungen von Robert Schumann zu spielen, das Brautbuch heißt und für seine Frau Clara gedacht war. Dieses Gedenkbuch für Clara ist ein Musik- und Poesiealbum, aber auch ein Notizbuch, das Sentenzen, Andenken, unter anderem einen gepressten Zweig von Schuberts Grab enthält und wäre eben auch eine etwas indiskrete Fundgrube für Notenmaterial gewesen, also für jenes Wühlen in Skizzenbüchern und Ähnlichem, das schon Hans Pfitzner bei all diesen Nachlassforschungen irritiert hat. Aber man kann tatsächlich beim jungen Robert Schumann biografisch und werkgeschichtlich interessante Skizzen finden, die uns die Figur dieses Romantikers etwas näher bringen. Als 20-Jähriger hat sich Robert Schumann nämlich neben und gegen sein verordnetes Jurastudium lange und ausführlich mit Plänen, Skizzen und ersten Ausarbeitungen eines Klavierkonzerts in F-Dur beschäftigt, wie aus seinem hinterlassenen Studien- und Skizzenbuch hervorgeht. Geplant hatte er, mit diesem Konzert gleichzeitig als virtuoser Pianist wie als moderner, an den aktuellsten musikalischen Schöpfungen orientierter Komponist an die Öffentlichkeit zu treten. Seine intensive Vorbereitung auf eine Pianistenkarriere dokumentiert das Skizzenbuch nämlich auch. Seitenweise finden sich Etüden, Fingerübungen in allen Lagen und Tonarten, die ganze Palette pianistisch-masochistischer Quälerei und Selbstfolterung. Und Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Sehr zum Leidwesen für Schumann, wahrscheinlich aber zum großen Vorteil für die Nachwelt. Schumann hat sich 1832 durch exzessives Üben bzw. falsche Heilmethoden den rechten Mittelfinger und damit seine virtuosen Karriere für immer ruiniert. Sehr viel schöne Musik ist aus diesem Grund von dem sich gezwungenermaßen dann aufs Komponieren verlegenden, gescheiterten Virtuosen entstanden, aber recht viele Musik ist deswegen auch nicht mehr entstanden, nicht mehr fertig komponiert worden, wie zum Beispiel eben dieses frühe Klavierkonzert, von dem Sie nun Ausschnitte hören werden. Sie werden jetzt aber sagen, Klavierkonzert, da braucht es doch ein ganzes Orchester dazu, ich sehe hier keines. Richtig, wenn Sie das Konzert von Schumann in F-Dur mit einem Orchester hören wollen, müssen Sie die Einspielung kaufen oder bei YouTube hören, die der deutsch-russische Pianist Lev Vinokur 2007 rekonstruiert, orchestriert und mit einem Orchester eingespielt hat. Er hat aus dem Unfertigen etwas Fertiges, etwas Nachgefertigtes gebastelt. Was Sie heute bei uns hören können, ist hingegen das authentische Original. Nur wirklich von Schumann geschriebene, selbstgeschriebene Noten, die zwar stellenweise auch ein geplantes Orchester irgendwie meinen, irgendwo steht da mal Violini über den Noten. Die Noten betreffen aber eben vor allem den virtuosen Klavierpart, bei dem das Orchester also gar nicht fehlt, wahrscheinlich sowieso eher geschwiegen hätte oder beziehungsweise nicht viel beigetragen hätte. Und so ganz ohne Orchesterbegleitung hat Schumann es 1830 ja auch Freunden vorgespielt. Herr Mutfeld, Sie haben im Gegensatz zu Schumann die Karriere des Konzertpianisten antreten können. Ich hoffe trotzdem, dass Sie beim Spielen und Üben dieses Stücks gut auf Ihren Mittelfinger aufgepasst haben.
Thank you.
Schon die Romantik mit Schubert und Schumann entfernt sich vom klassischen Ideal der absoluten Musik dadurch, dass sie zunehmend literarische Inspirationen ins Komponieren aufnimmt, also sehr viele Gedichte und ganze Gedichtzyklen vertont und zur Oper strebt und deswegen dann zum Beispiel Symphonien lieber einfach unfertig liegen lässt. Die Bezugnahme auf literarische Vorlagen wird aber bei einem Spätromantiker und Frühavantgardisten wie Liszt zum Programm, genauer eben zur Programmmusik. Programmmusik schildert, auch ohne Worte, also auch ohne gesungene Texte, Handlungen, Figuren, Stimmungen, die aus Geschichten, Erzählungen, literarischen Vorlagen stammen. Man schreibt dann zwar noch eine Sonate, nennt das aber dann gleich mal lieber Fantasia, quasi Sonata, um die formalen Erwartungen zu unterlaufen, und fügt im Titel auch den werkbiografischen Entstehungskontext dazu, nach einer Lektüre von Dante. Liszt sogenannte Dante-Sonate wurde 1859 in seinem Année de Pèlerinage erst veröffentlicht, aber sie war in Teilen schon 20 Jahre vorher entstanden und inspiriert durch Dante-Lektüren eben. Den Titel für das fertige Werk hat Liszt dann von einem Gedicht von Victor Hugo übernommen, das seinerseits eben schon so hieß, Après une lecture de Dante, von 1836, ungefähr ein Gedicht, das ungefähr eine Seite lang ist, und eine kurze Zusammenfassung von Lektüre-Eindrücken liefert. Es bietet also ungefähr das, was heute ChatGPT liefern würde, wenn man sagen würde, es solle mal eben die 14.233 Verse der drei Bände Göttliche Komödie auf ein studentisch verkraftbares Ausmaß kürzen. Also solle einen One-Pager draus machen. Dafür brauchte man damals noch einen Dichter, heute macht das die KI. Noch einfacher ist natürlich, daraus einen Klangeindruck zu machen, da muss man gar nichts mehr lesen. Und wir erleichtern und verkürzen Ihnen diesen Aufwand nun noch weiter dadurch, dass wir Ihnen diese ganze und fertige Sonate ersparen, genauso natürlich wie die ganze Dante-Symphonie für großes Orchester mit Chor, die Liszt auch noch geschrieben hat, und Ihnen stattdessen nur den Entwurf dazu vorspielen. Die erste Idee, die Beta-Version sozusagen, die 1839 entstanden, noch einfach den Namen Fragment nach Dante hatte und unter diesem Titel auch von Liszt bereits in Wien aufgeführt worden war. Trotzdem haben wir hier ein Beispiel für ein Fragment, das genau gesehen keines ist, sondern eine Vorstufe, eine Erstversion eines Stücks und einer Idee. Und indem Herr Murtfeld auch den Anfang der dann später ausgearbeiteten Endversion vorspielt, können Sie diesmal den kreativen Prozess der Ausarbeitung, der Weiterentwicklung, der Ausfaltung einer Idee mitverfolgen. Es gibt zum Beispiel an einer Stelle einen entscheidenden Tongeschlechtswechsel, der die Skizze vom fertigen Werk unterscheidet. Vielleicht hören Sie das heraus. Und was ist nun die Idee dieser Komposition? Dante gibt natürlich die Vision einer Höllenfahrt vor, die es musikalisch hier jetzt abzuschildern gilt. Wie macht man das? Das ist relativ einfach, wenn man will, denn die Tradition hatte für alles Böse, Verbotene, Gefährliche ein deutlich erkennbares Musiksymbol, ein ungewöhnlicher und schwer zu singender und daher verbotener Abstand, ein Sprung zwischen zwei Tönen, die übermäßige Quarte, der sogenannte Teufelsintervall, Diabolos in Musica, der Tritonus. In kirchenmusikalischen Werken, Matthäus Passion zum Beispiel, darf er an manchen besonderen Stellen vorkommen. In dem Fragment hingegen, von dem Madame d'Agoult, die Geliebte von Liszt, an einen Freund schreibt, dass Liszt ein Stück begonnen hat, das ihn wahrhaftig zum Teufel schickt, wird dieses Motiv zum bestimmenden Thema. Mit dieser Triggerwarnung hören wir nun dieses frühe Fragment von 1839 und dann den Anfang der sogenannten Dante-Sonate. Thank you. Wenn ein Konzertveranstalter zu einem Konzert einlädt und dabei verspricht, dass Musik zu hören sein wird, die man normalerweise nicht hört, muss er mit einer Ablehnung dieser Einladung rechnen, die diese Ablehnung damit begründet, dass es schon einen guten Grund haben wird, dass man diese Musik nie hört. Dass es nämlich ganz zu Recht vergessene, nie gespielte, nirgendwo zu hörende Musik gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns nachher tatsächlich miteinander darüber streiten können, welche der hier zu hörenden, selten zu hörenden Stücke es wert waren, gehört zu werden. Am wenigsten dürfte zumindest Herr Mutfeld Ihnen dann widersprechen, wenn es um die Frage nach dem rein musikalischen Wert des nächsten Stückes geht. Aber es gibt ja vielleicht auch Musik, bei der nicht deren intrinsische musikalische Qualität, sondern der Autorname allein die Aufführung rechtfertigt. Man findet zum Beispiel irgendein altes Manuskript mit einem nah besehen recht insignifikanten Musikstück, aber da steht der Name Mozart darauf, also muss es ja hörenswerte Musik sein und sofort wird es für teures Geld publiziert und lang spielt es sofort ein. So ähnlich und doch auch ganz anders ist es bei bestimmten in Weimarer Archiven zu findenden Musikhandschriften, auf denen seltsamerweise der Name Friedrich Nietzsche steht. Und das sind immerhin 70 Kompositionen. Im Jahr 2020 hat die Klassikstiftung Weimar in der Ausstellung Nietzsche komponiert, eine Reihe von Notenmanuskripten aus dem Nachlass gezeigt. Da finden sich Dinge, die etwa Nachklang einer Silvesternacht heißen oder Hymnus auf die Freundschaft oder Gebet an das Leben. Und wie so oft bei dilettanten Sachen ist der Titel noch das Beste daran. Und so, seit 1998 gibt es auch ein Doppelalbum mit Nietzsche-Musik bei Spotify, 43 Lieder, fast 2 Stunden lang kann man da Nietzsche hören, wenn man das denn will und aushält. Für das Thema unseres Abends bietet sich da an, nein, es drängt sich quasi auf und deswegen können wir auf die ästhetischen Vorbehalte von Herrn Mutfeld hier leider keinerlei Rücksicht nehmen, ein Blatt von Nietzsche mit dem Titel Fragment an sich. Datieren kann man das ungefähr auf 1871, eine erste Fassung gibt es auch schon 7 Jahre vorher. Zum Namen wird spekuliert, dass man offenbar in Nietzsches Freundeskreis, für den das Werk gedacht war, über Kants Ding an sich ernsthaft launig diskutiert habe. Und da am Ende dieses Werks dann auch steht, da capo con malinconia und nicht ersichtlich ist, wo dann ein Fine wäre, wo es dann aufhört, wird aus dem Fragment dann aber auch eine Art Perpetuum mobile ohne jedes Ende. Vielleicht eine Art Exemplifizierung von Nietzsches späterer Theorie der ewigen Wiederkunft des Gleichen. Sodass genau vielleicht das der Witz sein soll, weil man das Stück ja dann doch irgendwann wird abbrechen müssen, bleibt es eben an sich ein melancholisches Fragment, obwohl es ja ein vollständiges Stück ist. Genau in dieser fragmentarischen Form werden Sie das Stückchen auch hören, also nur zweimal, aber wir werden uns diese unscheinbare Hobbykomposition unvoreingenommen anhören. Wir werden uns an Kurt Paul Jans, seinen Biografen und Musikwissenschaftler, halten, der zu Nietzsches musikalischen Versuchen insgesamt gesagt hat, es wäre natürlich verfehlt, eine Ehrenrettung Nietzsches als Komponist anzustreben. Dennoch darf festgehalten werden, dass es trotz gewisser, manchmal recht störender kompositionstechnischer Mängel ernst gemeinte und ernstzunehmende Werke sind, die weit ab von einer bloßen spielerischen Liebhaberei liegen. Freilich, die kompositionstechnischen Mängel sind die bedauerlichen Reste eines nicht systematisch durchgeführten autodidaktischen Studiums. Ein anderer Biograf hat geschrieben, weil Musik ihm zufloss und ihm überfloss, war er kaum imstande zu verstehen, was Komponieren als Arbeit heißt. Und daran erkennen wir natürlich das uns allzu vertraute Dilettantismusproblem. Warum hätte es gerade für uns Dilettanten wenig Sinn, über Nietzsche herzuziehen, über einen Nietzsche, der selbst sich in Briefen als einen schlechten Musiker bezeichnet hat und der schon zu seinen Lebzeiten von dem Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow, dem Mann von Liszt, Tochter Cosima, später Frau Wagners, massiv Kritik an einer Komposition von ihm einstecken musste, die er eben unvorsichtigerweise zugeschickt hat. Sein Stück, sagt Bülow zu ihm, sei das Extremste von fantastischer Extravaganz, das unerquicklichste und antimusikalischste, was ihm seit langem zu Gesicht gekommen sei. Ob das Ganze ein Scherz sei, eine musikalische Parodie auf die Zukunftsmusik, habe er mit Bewusstsein allen Regeln der Tonverbindung, der höheren Syntax und der gewöhnlichen Rechtschreibung hohn gesprochen. Sein musikalisches Fieberprodukt sei in der Welt der Musik das gleiche wie ein Verbrechen in der moralischen Welt. Die Muse der Musik, Euterpe, sei genotzüchtigt worden. Von einer weiteren Aberration ins Komponiergebiet wird ihm abgeraten. seine Musik sei noch entsetzlicher als er selbst es meine, nämlich im höchsten Maße schädlich für ihn selbst. Und so weiter. Sie sehen, eine strengere Version des alten Rats an den Schuster bei seinen Leisten zu bleiben, ist kaum vorstellbar. Sei dem, wie ihm wolle, in einer Institution wie dieser, wo Nietzsches Texte Lese- und Prüfungsgegenstand sind und hoffentlich noch lange sein werden, was Kritik daran ja nicht ausschließt, darf und muss Nietzsche auch endlich zu hören sein. Darum bitte ich Herrn Mottfeld, jeden inneren, wie immer auch berechtigten Vorbehalt zu überwinden und uns frisch, freudig, fröhlich, frei Friedrichs fragwürdiges Fragment darzubieten, wenn ich das mal so wagnerisch alliterierend formulieren darf. Und so weiter und so weiter. Ich hatte erst gedacht, wir geben Ihnen bei diesem Konzert die Gelegenheit zur Reaktivierung einer alten Konzertpublikumspraxis. Früher durfte eine von einem Stück begeisterte Konzertsaalmenge sozusagen auf den Repeat-Knopf drücken und durch lautstarkes Da Capo-Rufen eine Wiederholung des gerade gehörten Stücks einfordern, auch wenn man mitten in einer Symphonie war. Da die Stücke heute so kurz sind, könnten sich eventuell eine solche Wiederholung auch von Herrn Mottfeld wünschen, aber nicht bei dem Stück von Nietzsche, wie eben, da hat er das Da Capo ja schon selber vorgesehen. Wir kommen mit Debussy wieder in den Bereich der indiskreten Fragmentfreilegung, aber auch hier mag man es dadurch gerechtfertigt ansehen, dass Debussys Werk im Ganzen eine Tendenz zum Fragmentarischen, zur Fragmentierung hat, wie Linda Cummins in ihrer 2008 erschienenen Dissertation Debussy and the Fragment gezeigt hat. Wenn sein ganzes Werk durchzogen ist durch Moment von Momenten, die kein wirkliches Anfang und kein Ende kennen, von einer Musik, die sich selbst dauernd unterbricht, die eine Sammlung von Andeutungen und Zitaten darstellt, die wie eine nicht ausgeführte Skizze wirkt, dann darf vielleicht auch eine Gelegenheitskomposition, wie die im Folgenden zu hören, als typisch und repräsentativ für Debussy gelten und als solch erklingen. Debussy hatte 1903 die Sängerin Emma Bardach kennen und lieben gelernt, obwohl beide noch anderweitig verheiratet waren, woraus eine langjährige Skandalgeschichte, ein langjähriger Scheidungsprozess, eine zweite Heirat 1908, eine gemeinsame Tochter, die sogenannte kleine Chouchou, für die er dann Chilton's Corner komponiert hat, und dann eine zweite bis zu Debussys Tod 1918 dauernde Ehe wurde. An diese seine Geliebte hat Debussy 6 Geschenkbriefe zu Geburtstag und zu Weihnachten gesandt, und diese enthalten, wie eben Liebesbriefe oft, nicht nur Worte, weil das alles, was man sich dazu sagen hat, in Worte nicht gar nicht zu fassen ist, und wo man dann heute eben Emojis und Smileys verwenden würde, schreibt ein Musiker eben Noten. vor allem wenn die Empfängerin eben auch Musikerin, Sängerin ist und eben Noten lesen kann. Aus dem Jahr 1905, genauer vom 4. Juni 1905, dem Geburtstag von Emma, stammt ein solches Notenblatt mit Noten und handschriftlichen Kommentaren. Die Vortragsbezeichnung Lente, expressiv et un peu douloureux, ein bisschen traurig, ein bisschen schmerzlich, mag noch konventionell sein, aber darüber steht mit drei Ausrufezeichen Les accords de septième regret, also etwa die septimen Akkorde bedauern. Dann folgen 9 Takte, gefolgt von einer Fermate, die wir dann hören werden, und dahinter steht handschriftlich, aber sie, wie die Nonenakkorde, ausgerüstet mit all ihren Obertönen, die bedauernden Septimen erfolgreich wegschicken und sich von der Farbe des Himmels einen göttlichen Glanz leihen, um deinen geliebten Geburtstag zu feiern, meine Kleine. Und darunter steht, und die Akkorde sind so schön, dass ich es dir überlasse, sie dir vorzustellen oder dir in die Augen zu schauen. Nun haben Ulrich Mutfeld und ich lange darüber diskutiert und gestritten, was Debussy hier eigentlich meint. Denn Nonenakkorde im herkömmlichen Sinne sind in dieser Komposition schlicht nicht zu entdecken. Es gibt verschiedene Interpretationshypothesen, wir streiten noch, und wenn unter Ihnen ein paar Harmonielehre-Freaks sind, können wir gern nachher bei Wein und Bier uns über die Partitur beugen und noch stundenlang über Septimen und Nonenakkorde und halbverminderte Septnonenakkorde auf der tiefalterierten 7. Stufe diskutieren. Ich liebe sowas, meine Frau hasst es. Aber zunächst können wir uns diese seltsamen Akkorde einfach mal anhören. Meine Damen und Herren, tun wir also mal so, als ob diese intime Geburtstagsmusik auch eine Musik für uns wäre. Tun wir mal so, als ob wir alle Emma hießen und hören uns diese kurze klingende Geburtstagskarte an. Fragmente sind das, was übrig geblieben ist, meint man. Goethe hat die Perspektive einmal umgedreht und gesagt, Literatur ist das Fragment der Fragmente. Das wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, war geschrieben. Vom Geschriebenen ist das wenigste übrig geblieben. Fragment ist also alles, was sogenannte Werke haben und kennen und feiern. Wir feiern sozusagen nur doch die Reste. Man darf diesen Goethe-Satz nicht nur deswegen zitieren, weil er der gleichen Aphorismensammlung, nämlich aus Wilhelm Meisters Wanderjahren, stammt wie der Satz, den wir uns hier als Kunstwerk an die Wand gehängt haben, sondern auch, weil es unsere Beschäftigung mit den offiziell sogenannten Fragmenten nochmal anders verstehen lässt. Der Pianist Herbert Henk, der sich vor allem mit neuer Musik beschäftigt hat, schreibt im CD-Booklet zu seiner Einspielung von Schönbergs Klavierwerken, die eben auch als Fragment überliefert sind, auch etwas Grundsätzliches zum Wert von Fragmenten und zum Sinn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Er meint nämlich, dass, Zitat, das Aussondern, Abbrechen, Verwerfen, Korrigieren, Revidieren, Ersetzen und alle anderen Techniken nachträglicher Veränderung bei vielen Künstlern geradezu eine Selbstverständlichkeit ist, ein unverzichtbarer Bestandteil geistiger Arbeit. Meine Achtung vor einem Werk wurde durch die Kenntnis von etwas vielleicht Verworfenen oder aus welchen Gründen auch immer Unabgeschlossenen niemals geschmälert, sondern stets empfand ich diese Ergänzung als modifizierend, inspirierend und erhellend. Die beiden fragmentgebliebenen Aufzeichnungen von Arnold Schönberg, die Sie jetzt hören werden, sind insofern interessant, als sie einen in der Tat eher unbekannten, einen vielleicht privaten, nur für sich komponierenden Tonsetzer zeigen, der sich nach außen anders und rigoroser, herausfordernder, markanter präsentiert, als er es eigentlich für sich selbst sein will. Die Nachlassausschnitte gehören zu verschiedenen Phasen seiner Werkbiografie. Das erste Stück ist überschrieben mit wenig bewegt, sehr zart, steht im tänzerischen 6/8-Takt und in einem klar als solchen identifizierbaren B-Dur. Es ist datiert auf seine Wiener Zeit um 1905, 1906. Schönberg war knapp über 30, komponiert es seit 1902 an seiner symphonischen Dichtung Pelléas und Mélisande und an der ersten Kammersymphonie Opus 9, die spätromantisch freitonal komponiert ist und eines der klassischen Musikstücke der Moderne darstellt. Herbert Henk spricht hier von Merkmalen des Übergangs. Es sei zwar noch in B-Dur notiert, dieses Stück, aber doch haben sich die tonartlichen Bindungen spürbar gelockert. Das erste atonale skandalauslösende Werk, das zweite Streichquartett Opus 10, wird Schönberg dann zwei Jahre später. Gehört ins Jahr 1931, Jahre bevor er aus der Berliner Akademie entlassen wird und aus Deutschland fliehen muss. Es handelt sich um eine Art Einleitung mit Wechsel von raschen Fortissimo-Oktaven und Adagio-Teilen. Und dann beginnt das offenbar eigentlich geplante Stück im Fugato-Stil mit gut erkennbaren tonalen Motiven, fast à la Bach, eine Art Neobarock. Und das erstaunlicherweise, obwohl Schönberg seit fast 10 Jahren mit seiner berühmt-berüchtigten Zwölftonmethode arbeitet. Die veröffentlichten Werke aus dieser Zeit klingen eben ganz anders. Hier scheint es fast, als ob er sich eine Pause von seiner selbst auferlegten strengen Kompositionsweise gönnen will, eine Art private und regressive Erholung und Auszeit von den öffentlichen Erwartungen an ihn. Das klingt hier kaum nach Schönberg. Man könnte sich tatsächlich vorstellen, das Stück selbst mit relativ herkömmlichen Mitteln weiter und fertig zu komponieren, als seines Privatvergnügen natürlich. Arnold Schönberg war in den 20er Jahren ja angetreten mit dem Anspruch, mit der Zwölftonmusik eine Entdeckung gemacht zu haben, durch welche, so seine Worte, die vor deutschen Musik für die nächsten 100 Jahre gesichert sei. Heute, 100 Jahre und eine katastrophale deutsche Vorherrschaft später, sehen wir ihn hier eher bescheiden zu Hause vor sich hin komponieren. Wir sehen es ihm gern nach, wenn er dabei den Vorzeit weglegt und einmal Musik und Werk und Vorherrschaft vergisst und uns nur dieses wenige übrig lässt. Ja, meine sehr verehrten Herren, nach diesem Stück von einem Schönberg, der mal kein Schönberg sein wollte, kommen wir jetzt endlich zu wirklich tougher, moderner, neuer, zeitgenössischer Musik. Weil beim nächsten Stück wäre es völlig vermessen, wenn ich dazu selbst was sagen würde. Umso mehr, als wir heute jemanden hier haben, der dazu viel mehr und Besseres sagen kann. Und er kann es einfach deswegen, weil er es geschrieben hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Publizisten, Musikvermittler und Komponisten Jan Kopp. Herr Kopp, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie es einrichten konnten, um bei uns zu sein. Wenn Sie uns einfach ganz kurz sagen, wie kommt es zu diesem Stück, ein bisschen was zum Titel vielleicht und was haben wir zu erwarten?
Ja, also das hat die Einladung zu wissen darf, ein bisschen ungewöhnlicher Kontext, in dem ein Stück aufgeführt wird. Vielleicht fange ich mit Museumsgeschichte an. Wenn Sie aufs Programm schauen, dann sehen Sie, dass es schon das letzte Spiel wurde, etwa 30 Jahre. Jetzt war ich mehr ganz jung, aber so alt bin ich auch noch nicht. Also auch für mich ist es relativ weit weg. Das ist das erste Stück aus meinem Leihkatalog, das tatsächlich immer mal wieder gespielt wird. Also vielleicht so eine Art Opus 1. Ich hatte davor etwa 50 Stücke geschrieben, größtenteils in meiner Zeit als Kunststudent bei Wolfgang Riem. Danach habe ich dann 2 Jahre überhaupt nichts mehr geschrieben. Und dann ging das ganz super wieder los. Und das kleine Stück, das Sie gleich hören werden, war auch das dritte oder vierte Stück, das danach dieser Pause entstand. Und danach, dazwischen hat sich irgendwie was Grundlegendes ereignet. Und dass dieses Stück heute immer wieder gespielt wird, hat sicherlich nicht nur pragmatische Gründe, weil es irgendwie gut gespielt ist oder was weiß ich was, sondern hat für mich eigentlich auch eine ästhetische Berechtigung, weil sich jetzt rückblickend in diesem Stück eigentlich zum ersten Mal Dinge gezeigt haben, die sich Jahre später sozusagen als eigentlich wesentliche Aspekte meines Komponierens erwiesen haben. Das war mir damals nicht alles irgendwie bewusst, dass das in diesem Stück drin ist, aber das hat sich eigentlich über Jahre lang gezeigt und im Prinzip sind das Fragen, die mich eigentlich bis heute im Komponieren beschäftigen, auch wenn meine Musik heute vielleicht zum Teil anders klingt. Wir werden gleich einen ziemlich hohen ästhetischen Sprung zu allen Stücken, die Sie bisher gehört haben, machen. Deshalb versuche ich jetzt vielleicht mal 2, 3 Sachen noch etwas genauer zu beleuchten. Eine zentrale Idee, die für mich damals neu war, war sozusagen dieses Gebilde aus einem Menschen, der etwas spielt und diesen großen Gebilde vor ihm, was der eigentlich sozusagen ein stabiler, unbelebter Gegenstand ist, dieses Gebilde irgendwie nicht im klassischen Sinne zu betrachten, dass da jemand sitzt, der auf einem Instrument irgendwas hervorbringt, was man da machen kann, sondern dass es eigentlich eher so ein Verhältnis ist, wie sie es vielleicht bei einem Bildhauer haben. Also ein Mensch, der in diesem Fall jetzt mit seinen Händen und seinen Möglichkeiten, die er körperlich hat, wobei das beim Pianisten natürlich erlernte Verhaltensweisen sind, nicht irgendwas, also er wird jetzt keinen Vorschlaghammer auspacken und auf das Instrument eintreffen, sondern er wird sozusagen die Verhaltensweisen benutzen, die er als Pianist eigentlich immer benutzt. Und auf der anderen Seite aber quasi zunächst mal zu dem das Verhältnis zu einem Gegenstand, wenn ich vielleicht diesen Bildhauer vor für einen Moment, der vor einem Block steht, dem er irgendwas entlocken muss. Also er muss den irgendwie gestalten oder in diesem Fall Klang entlocken. Und es wird nicht einfach quasi so wie in den bisherigen Stücken da direkt auf den Tasten, sondern das ist da eher eine physische Arbeit. Dieses Verhältnis, sozusagen die Physiognomie, die dieses ganze Gebilde hat, die ist zum Beispiel grundlegend vom Spiel eines Tempos zum Beispiel. Das war etwas, was mir hier zum ersten Mal nicht gerade am Klavier bewusst wurde. Stell dir vor, wenn der Pianist steht, sitzt immer vor dem Instrument und hat eigentlich nur über die Tasten Berührung. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ein Streichinstrument vorstellen, ist es völlig anders, ein Cello wird umarmt. Also wenn Sie ein Cello spielen, haben Sie quasi, ohne dass Sie einen Ton erzeugen, quasi den Klangkörper schon in ihrem Körper. Ja, also es ist quasi eine ganz andere Physiognomie, die quasi der Spieler und das Instrument zusammen abgeben. Und natürlich deshalb die Spielhaltung ist eine andere. Und wie gesagt, das war etwas, was mir damals zum ersten Mal bewusst wurde und damit eigentlich verbunden die Idee, dass jede Instrumentengruppe ja, quasi ihre ganz eigene Art hat, überhaupt Musik hervorzubringen. Und das ist etwas, was mich bis heute eigentlich in meinen Kompositionen beschäftigt, also nicht ausschließlich, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Also stellen Sie sich, wenn Sie das Stück nachher hören, vielleicht dieses Bild vor. Sie haben hier einen Menschen, der sozusagen versucht, diesen großen, massiven Block, das
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es schwierig ist. Also eine Herausforderung der neuen, der atonalen Musik ist ja, einen Anfang, ein Ende, also eine Form zu finden. Mhm. Würden Sie sagen, dass dieser Titel Bruchstück damit zu tun hat und dass eben sagt, es ist ein Stück, das seine Form noch sucht, das keine Form hat oder keine Form haben will?
Dieser Begriff Bruchstück, den können Sie, glaube ich, durchaus sozusagen auf Stein oder auf sozusagen auf ein ganz anderes Material, eine ganz andere Kunstfrage beziehen. Also das heißt, ein Fragment. Eine andere grundsätzliche Frage, die für mich eigentlich ein Stück zum ersten Mal damals aufgetaucht ist, war, wie kann man eine solche Musik überhaupt zu Ende führen? Normalerweise hat praktisch jedes Musikstück, also ganz grundsätzlich, einen Anfang und Ende. Dazwischen passiert irgendwas, das erleben Sie als Musik, das bezeichnet man klassischerweise als Form. Und eine Form ist eigentlich etwas in der Regel, was sozusagen letztlich abgeschlossen ist. Man ist auch in allen oder wahrscheinlich mehr oder weniger allen Stücken, die Sie gehört haben, irgendwie spürt, warum etwas nicht zu Ende kommt. Ja? Und Sie werden gleich sehen, diese Musik klingt in vielen Fällen deutlich anders als die bisherige. Und im Rahmen dieser Musik ist natürlich dann schon die Frage, wie kann man so eine Musik eigentlich zu einem Ende bringen? Kann die überhaupt enden? Oder ist es eine Musik, die vielleicht prinzipiell unabschließbar ist? Vielleicht als ganz kleines Beispiel. Vielleicht haben Sie den Sacre du Printemps von Stravinsky im Ohr. In diesem Stück, das ist zwar kein Fragment, aber da gibt es eine Form, Musik zu Ende zu bringen, die es eigentlich vorher nicht gab und die sozusagen einen wirklichen Schlaglicht auf die Musik dann abwirft. Das Sacre du Printemps ist eigentlich eine Musik, die am Ende praktisch erschöpft ist. Ja? Sie haben möglicherweise, wenn Sie das Stück kennen, diesen Exzess, diesen exzessiven Tanz am Ende im Ohr, der rhythmisch unglaublich vertrackt ist und wo das ganze Orchester praktisch fast wie so ein großes Schlagzeug wird. Und die letzte Geste dieses Stückes ist das Ding eigentlich ein Zusammensinken. Ein Zusammensinken eines erschöpften Körpers. Das ist keine Schlusskadenz mehr im klassischen Sinne, sondern es ist quasi eine physische Art, etwas zu Ende zu bringen. Eigentlich durch Erschöpfung. Und ansatzweise steckt das auch in diesem Stück drin, wobei ich nicht so weit gegangen bin. Das Stück endet eigentlich an einer Stelle, wo Sie ahnen können, dass ich das jetzt immer weiter hochschaukeln könnte. Für mich war das uninteressant, das zu Ende zu komponieren, weil ich das war absehbar. Das hätte man quasi nicht weiterführen können, tatsächlich bis zur Erschöpfung. Aber das ist an der Stelle, wo das Stück endet, eigentlich für Sie erkennbar. Das heißt, Sie können praktisch den Rest sich dazu denken. Ich habe im Verlauf der letzten 30 Jahre immer wieder darüber nachgedacht, ob man dieses Stück nicht zu Ende schreiben könnte. Also insofern ist es für mich praktisch in der Wahrnehmung tatsächlich eigentlich bis heute ein Fragment geblieben. Ich habe aber im Laufe der Jahre verschiedene Ideen gehabt, wie man das Stück zu Ende führen könnte. Also für mich ist das eigentlich so ein Strauß an Möglichkeiten geblieben. Aus kompositorischer Sicht wäre es eigentlich letztlich uninteressant, das jetzt zu Ende zu komponieren, denn damit würde ich quasi auch etwas festlegen und alle anderen Möglichkeiten für immer quasi zum Verschwinden bringen. Das heißt, ich möchte eigentlich überall eine Fantasie appellieren, sich sozusagen über dieses Ende hinaus einfach eine Musik vorzustellen, die weiter ginge. Vielleicht in dem Sinne, dass sie einfach weiter komponieren.
Hervorragend. Vielen Dank, Herr Kopp. Herr Kopp ist auch nachher noch da. Sie können auch nachher mit ihm diskutieren. Er hat auch übrigens Noten mitgebracht, die man nachher sich anschauen und kaufen kann. Klavierstücke. Wir freuen uns jetzt auf das Stück Bruchstücke von Jan Kopp. Danke. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Name ist schon gefallen. Der Komponist Wolfgang Riem, korrekter Titel übrigens Professor Dr. H.C., geboren 1952, wurde im Juli dieses Jahres als wichtigster und erfolgreichster deutscher Komponist seiner Generation erinnert und gefeiert, und zwar aus dem Anlass, aus dem man sich meist gerne an die Geistesgrößen des Landes erinnert, nämlich aus Anlass seines Todes. Nicht nur aus einem kommemorativen Grund, obwohl auch das Grund genug wäre, hören Sie nun heute hier zum Abschluss dieses Konzerts ein Klavierwerk des gerade nicht mehr Living Composers. Es ist schon 1977-78 entstanden, trägt den schlichten Titel Klavierstück Nummer 6 in Klammern Bagatellen und ist insofern gerade keine Bagatelle, als es jetzt zum Schluss noch einmal einiges von Ihnen verlangt. In unserem Rahmen passt es nicht nur deswegen, weil es selbst ein Fragment im Sinne des nicht fertig komponierten wäre, sondern weil es aus Fragmenten, aus einzelnen Gedankensplittern, Bagatellen eben besteht, wie Riem selbst in einer Äußerung zum Werk gesagt hat. Riem selbst denkt dieses Klavierstück nämlich als, Zitat, einen Zyklus von Bagatellen, seismografisch notierte Bewegung in bereits verarbeitetem Material. 4 Tage lebte ich sehr isoliert, hatte nur meinen Hund bei mir. Bei sehr konstantem Lebensrhythmus war ich in der Lage, ausschließlich mit dem Material umzugehen, das schon längere Zeit in Gebrauch war, beziehungsweise fast schon ausgezehrt schien. Ich improvisierte stundenlang über Harmoniefolgen und Melodien aus verschiedenen meiner Stücke. Der Klaviersatz gewann immer stärkeres Eigenleben. Schließlich gelang es mir, vom Einheitsklaviersatz zeitgenössischer Prägung frei zu komponieren. Ich begann, Fragmente aufzuschreiben, auch Pausen. Durch immer genaueres Beobachten kam ich schließlich dazu, die Eigenrichtung der Fragmente zu erkennen. Ich deutete diese Richtungen nur an. Auch auf Riem trifft also das zu, was Hermann Danusa im Aufsatz über das fragmentarische Neuen Musik von Pierre Boulez festgestellt hat, nämlich die vielen Komponisten eigene Neigung, ein Werk nach seiner Realisierung nicht für erledigt zu erklären, sondern es zu revidieren, zu korrigieren, zu ändern, zu kürzen, zu erweitern, kurz in seinen Worten, es wieder in die Werkstatt zurückzunehmen. Das Material, mit dem sich Riem hier zusammen mit seinem Hund in die Werkstatt zurückbegeben hat, ist von ihm selbst und von interpretierenden Musikwissenschaftlern aufgeschlüsselt worden. Es sind eigene Werke, die hier anzitiert werden. Zum einen seine sogenannten Hölderlin-Fragmente für Gesang und Klavier von 76, aber auch für Gesang und Orchester. Zum anderen wird am Schluss wörtlich sein eigenes Klavierstück aus Erscheinungskizze über Schubert zitiert. Hölderlins Gedichtfragmente haben Musiker immer wieder zur Vertonung gereizt. Man denke etwa an Luigi Nonos Fragmente Stille an die Ottima für Streichquartett. Riem versteht sie nicht, diese Fragmente von Hölderlin, nicht als abgeschlossene Gebilde, denen etwas fehlt, sondern es ist, als wäre der gesamte Text auf dem Weg und hätte sich sporadisch verloren auf der Suche nach sich selbst. Und diese Hölderlin-Fragmente legen einen Umgang nahe, mit nicht-literarischer, aber ins Musikalische entrückter Sprache wiederholt umzugehen. So Riem. Riem hat daraus kurze Stücke für Gesang und Klavier gemacht und zitiert 2 davon in diesem Klavierwerk. Zu einem lautet der Text, wie Wolken um die Zeit legt. Zeit wird als mehrmals wiederholter Ton des wiedergegeben, den Sie nachher hören werden, einfach nur dieser Ton ein paar Mal. Der Text der anderen choralartigen Passage, bei der dann plötzlich auch ganz normale Dur- und Moll-Akkorde klingen, lautet, aber nun ruhet er eine Weile. Noch mindestens zwei andere aus der für Riem so wichtigen musikalischen Tradition stammende Motive werden ebenfalls in Riem musikalische Netzwerktechnik eingewoben. Zum einen der Beginn eines späten Streichquartetts von Beethoven, der zweite Satz aus Opus 130, und der Beginn bzw. das Thema eines Klavierwerks von Johannes Brahms. Das mit Intermezzo betitelte sechste Stück aus Opus 118, veröffentlicht 1892, fünf Jahre vor seinem Tod, ist ein Spätwerk des fast 60-jährigen Brahms. Die Stücke wurden von Hanslick besprochen als, zitiere, Monologe, wie sie Brahms in einsamer Abendstunde mit sich und für sich hält, in trotzig pessimistischer Auflehnung, in grüblerischem Nachsinn, in romantischen Reminiszenzen, mitunter auch in träumerischer Wehmut. Philipp Spitta meinte in einem Brief an Brahms, es seien Stücke recht zum langsamen Aufsaugen in der Stille und Einsamkeit, nicht nur zum Nach-, sondern auch zum Vordenken. Und ich glaube, sie recht zu verstehen, wenn ich meine, dass sie derartiges mit Intermezzo haben, andeuten wolle. Zwischenstücke haben Voraussetzungen und Folgen, die in diesem Fall ein jeder Spieler und Hörer sich selbst zu machen hat. Also ein bisschen, wie Sie gerade gehört haben. Der Hörer muss selber ergänzen. Und das von Riem zitierte Zwischenstück aus Brahms Opus 118 beginnt so. Sie kennen vielleicht, dass diese einfache Melodie selbst wiederum ein Zitat ist. Brahms nimmt hier Bezug auf den mittelalterlichen Hymnus zum jüngsten Gericht, Dies Irae. Es verdichtet sich hier also ein ganzes Netz von inner- und außermusikalischen Verweisungen und Assoziationen. Und wie der Name Bagatelle schon auch auf den späten Beethoven verweist, so meint auch Riem selbst. Beethovens Assoziationstechnik regte mich auch im Klavierstück 6 an und auf. Dieses Stück besteht aus kürzeren Abschnitten, Bagatellen, deren Herkunft auf späteren frühe Stücke verweist. Ein Nachstück, also in dem Reflexe des gerade Komponierten in zukünftige Pläne einrücken, so Riem. Nach dem Bruchstück und dem Zwischenstück, dem Intermezzo, haben wir hier jetzt also ein Nachstück. Und all dieses Stückwerk wird zusammengebunden, zum einen durch Pausen. Das Stück beginnt zum Beispiel mit einer Viervierteltaktpause. Ich hoffe, Sie werden das irgendwie hören, wenn Herr Muttfeld noch nicht spielt, obwohl er ja schon die Pause spielt. Pausen, die Riem nicht als Leere, sondern als Zustand der Sättigung versteht. Die meist sehr leisen, im vierfachen Pianissimo notierten Fragmente werden außerdem verbunden, verknüpft durch plötzlich ausbrechende, äußerst dichte, rasende Repetitionsvibrationen, das wie ein Toben hinter Glas klingt, so hat das der Musikwissenschaftler Kielmeier beschrieben. Das ganze Stück wird zusammengehalten durch die Obsession mit einem einzigen Motiv und durch Zitate, die keine Zitate im engeren Sinn sind, sondern eher wie eine unterbewusste Erinnerung auftauchen, die quasi auf dem Weg entdeckt werden wie eine Vision, die sofort verschwindet, nicht wiederholbar ist wie ein Traumbild, eine Andeutung, ein Sichtpunkt im Leeren, ein Vanishing Point, wie Musikwissenschaftlerin Nicole Grimms schreibt. Meine Damen und Herren, jetzt wird es richtig ernst. Das folgende Stück braucht unsere volle Konzentration und wegen seiner vielen leisen Stellen und Pausen absolute Ruhe. Wer vorhat, jetzt nicht 15 Minuten zu bleiben, lieber jetzt gehen oder zumindest nachher nicht sagen, Sie seien nicht von mir vorgewarnt worden. Hören Sie zum Schluss das sehr leise, stellenweise sehr laute und im Vergleich zum bisher gehörten sehr lange Klavierstück Nummer 6. Von dem vor wenigen Wochen verstorbenen Wolfgang Riem.
sehr verehrte Damen und Herren, auch wenn man diesen Abend jetzt musikalisch auch so stehen und ausklingen lassen könnte und vielleicht müsste, aber wir haben ganz zufälligerweise noch eine Zugabe vorbereitet. Sie hören zum Schluss noch ein Stück, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Aber wenn Sie meinen, dass wir damit dann der Idee des Abends am Ende doch noch untreu werden, dann täuschen Sie sich, denn auch dieses Stück, obwohl bekannt und oft gespielt, ist eigentlich ein Fragment. Und dass es als solches langes verkannt wurde, verdankt sich nur dem Marketinggeschick des Verlegers Diabelli, der 1828 aus Beethovens Nachlass ein paar bekritzelte Notenblätter gekauft hat, darauf mit geübtem Auge ein gut verkaufbares Stück erkannte, zu dem man nur ein paar fehlende Takte ergänzen, ein paar fehlende Stellen ergänzen muss, was man natürlich für sich behält und behauptet, es sei fertig gewesen, dass außerdem schnell eine offizielle Opuszahl, die 129, und vor allem einen schönen verkaufswirksamen Titel braucht, wie zum Beispiel Rondo a Capriccio, die Wut über den verlorenen Groschen. Und schon braucht zumindest der Verleger über den Groschen, den er zur Ersteigerung des Manuskripts verloren hat, keine Wut mehr zu empfinden. Erster Fund des Originalmanuskripts 1945 hat das Ganze eindeutig als ein Jugendwerk identifizieren lassen, also von wegen Opus 129. Es stammt von einem eher wohl 24 Jahre alten Beethoven, der damals noch als aktiver und wienweit berühmter Pianist die Skizze wohl als Improvisationsgrundlage verwendet hat. Sein eigener Titel war Alla Ingarese, quasi un Capriccio, was die kuriose freie Konstruktion des Werks erklären soll. Es handelt sich, man will, um eine Art experimentelle Studie, die wieder mal zeigt, wie einer wie Beethoven aus wenig und spärlichem motivischem Material viel machen, wie man das etwa aus der 5. Symphonie erkennt. Beethoven hat es dann im halbfertigen Zustand liegen lassen, hat mögliche Überarbeitungen und Alternativversionen nur angedeutet. Er hat es nicht immer bewusst weggeschlossen und nicht publiziert, weil es eben sein Improvisationsstück bleiben sollte, sondern hat auch diesen Stil später nicht mehr gepflegt. Sie hören also jetzt nochmals ein Stück, das Sie eigentlich nie hätten hören sollen, wenn nicht vom lebenden Meister selbst. Wir dürfen froh sein, dass wir einen lebenden Meister hier haben, der es uns mindestens genauso brillant vorspielen kann wie good old Ludwig van himself. Und wenn Sie Beethoven und Herrn Mordfeld auch noch mit nach Hause nehmen wollen, dann geht das auch, zumindest indem Sie am Ausgang eine seiner CDs mitnehmen, dafür 15 Euro dalassen, dann bekommen Sie auch ein handsigniertes Exemplar von ihm. Und noch kurz zum Schluss, apropos verlorener Groschen. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen am Ende dieses Abends und dieses Konzerts um Ihre Wut steht, aber an einem hier verlorenen Groschen dürfte es bisher nicht liegen. Wenn Sie nachher vollkommen wutfrei aus diesem Saal gehen, sind Sie eingeladen, auch noch auf ein Glas oder zwei bei uns zu bleiben. Das Arztprogramm öffnet für Sie auch noch den Ausstellungsraum drüben. Und wenn Sie ganz ohne Wut noch ein paar Groschen oder mehr verlieren wollen, und zwar damit unsererseits keine Wut über die vielen verlorenen Kostengroschen entstehen, dann dürfen Sie gerne die draußen neben der Kasse an der Bar aufgestellte Spendenbox hinein ein paar Groschen verlieren oder was Sie sonst an Ähnlichem dabei haben und was in dieser Spendenbox bestimmt nicht verloren sein wird. Ich bedanke mich schon jetzt für diese Ihre Unterstützungsgroschen für das Arztprogramm. Ich bedanke mich für Ihr Hierherkommen und für Ihr Zuhören. Ich bedanke mich bei allen Kollegen der ZU, die diese Veranstaltung mitorganisiert haben, bei der ZUG für die finanzielle Förderung des Abends. Kommen Sie gut nach Hause und auch bald wieder her zu uns. Noch einen schönen Abend.
Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.